Wir haben im Manuskript auch einige Teile mit drin, die wir jetzt hier im Unterricht nicht so ausführlich behandeln und ausführen wollen. Die sind für euch auch bewusst gedacht zum Nacharbeiten. Ob ihr das macht oder nicht, das ist euer Problem, wenn ihr es nicht macht. Und euer Nutzen, wenn ihr es macht, denke ich mal. Aber die Chance gibt es auf jeden Fall. Wir sind auf Seite 21, 422, Gesprächsklima-Index. Wenn wir die Dialoge anschauen, dann fällt uns auf, sie verhalten sich sehr diszipliniert. Sie haben eine gute Gesprächskultur. Die Jungs, die sich hier unterhalten, sie lassen einander nämlich immer ausreden. Man wartet sehr höflich, bis man an der Reihe ist. Und anfangs ist es sogar so, dass teilweise noch die Verdienste der anderen Seite gewürdigt werden. Ja, wo man noch positiv über den anderen redet. Ja, was weiß ich, in 4 Vers 3. Siehe, du hast viele unterwiesen und hast müde Hände gestärkt, sagt der Eliphas über den Hiob. Ja, er sagt, ja, du hast schon einiges gut gemacht. Ja, aber negativ die Kontrahenten, sie entfernen sich im Verlauf der Diskussion immer mehr voneinander. Und später werden die gegenseitigen Vorwürfe immer direkter und sarkastischer. Und ich habe euch in den Kasten reingeschrieben, zu beachten, oftmals wird in der dritten Person geredet. Das heißt, man redet von dem Narren, man redet von dem Gottlosen, dem es böse ergeht oder sonst irgendwas. Ja, und wir denken, naja, wird schon recht haben, okay, ist wahrscheinlich so. Aber bei genauerem Hinsehen, da merken wir, es geht gar nicht um eine dritte Person, den Narren oder den Gottlosen. Sondern wenn Eliphas vom Narren spricht oder Zophar von dem Gottlosen redet, dann meint er Hiob. Dann meint er Hiob mit diesem Statement. Und wenn man das im Hinterkopf hat beim Lesen der Dialoge, dann kann ich euch garantieren, werden sie um vieles spannender. Weil dann wird es nicht einfach nur, ja gut, er gibt seine Theorie ab zum Ergehen der Gottlosen. Sondern er greift hier ganz konkret den Hiob an. Er sagt ihm, hey, du bist dieser Gottlose und dir geht es schlecht, weil du eben irgendwo gesündigt hast und so weiter. Ich habe euch hier auf den Seiten 22 und 23 einige Zitate von diesen Dialogen drauf und wir können einfach eintragen in den grauen Kästen, was welche Art das ist, miteinander zu reden. Es ist natürlich immer eine schlechte Art, miteinander zu reden, aber eben beispielsweise können wir bei A, wenn wir hier sehen, in 4 Vers 9 sagt Eliphas, durch den Hauch seines Zornes werden sie, also die, die Unheil säen, verzehrt. Und er meint damit nicht irgendwelche Leute, die Unheil säen, sondern, interessantes Detail, der Eliphas, er verwendet hier dasselbe Wort, wie in 1 Vers 19 verwendet wird, nämlich für den Wind, für den Sturm, der Hiobs Kinder das Leben kostete. Ja, ich habe euch gesagt, ihr solltet den Sturm merken. Hier kommt er nochmal zur Geltung. Eliphas sagt, durch den Hauch seines Zornes werden sie, also die Leute, die Unheil säen, verzehrt. Wo wir merken, er greift direkt den Hiob an und sagt, du bist derjenige, du hast Unheil gesät, deswegen hast du hier die Ernte. Ja, wir sehen wieder die Logik der Freunde. Man erntet, was man sät. Ist ein biblisches Prinzip übrigens. Ja, und das wenden sie hier auf Hiob an und sagen, deswegen geht es dir schlecht, fertig. Deswegen geht es dir schlecht. Du wirst Unheil gesät haben. Und was jetzt rauskommt, ist einfach die Ernte. Deswegen geht es dir übel. Ja, oder Hiob 5, Vers 4, sagte Eliphas, des Narren Kinder fanden keine Hilfe und sie wurden im Tor zertreten, ohne dass es einen Retter gab. Seine Ernte verzehrte der Hungrige und holte sie ihm selbst aus den Dornhecken heraus und sein Vermögen schnappten die Habgierigen weg. Ja, wer sind denn die Habgierigen? Ja, die ganzen Horden, die Hiob seiner Viecher beraubt haben. Es geht nicht um dritte Person unbedingt, ja, sondern es ist direkte Anklage. Oder Bildad, wenn deine Kinder gegen ihn gesündigt haben, so hat er sie dahingegeben in die Gewalt ihrer Missetat. Du bist selber schuld, dass deine Kinder umgekommen sind. Die sind dahingerafft worden wegen deinem Unrecht, das du getan hast. Hier können wir, also habe ich jetzt mal bei mir formuliert, da kann man auch andere Worte dafür nehmen, aber ich habe jetzt mal fehlendes Feingefühl, habe ich da mal bei mir hingeschrieben, bei A. Ja, das ist etwas, was sie kennzeichnet, fehlendes Feingefühl. Was würdet ihr bei B schreiben? Kehrt doch um, tut nicht Unrecht, sagte Hiob. Ja, kehrt um, noch bin ich hier im Recht. Oder in 9, Vers 2, wahrhaftig, ich weiß, dass es sich so verhält. Was könnte man da drüber schreiben? Was drückt es aus an innerer Haltung? Bitte. Genau, Stolz. Genau, ja, oder Rechthaberei, wie immer man will. Ich bin hier im Recht. Noch immer. Oder dann einfach, wir sind ja unter dem Punkt Gesprächsklimaindex, ja. Und ein bisschen reinhören in diese Dialoge. Wir haben nicht die Zeit, jetzt ganz detailliert einzusteigen, aber ein paar Leckerbissen wollen wir uns hier rausholen. Negativen Sinn. Wahrlich, ihr seid die rechten Leute und mit euch wird die Weisheit aussterben. Oder Bildad, soll deinetwegen die Erde veröden und der Fels von seiner Stelle wegrücken? Oder Hiob, was hast du doch den Ohnmächtigen unterstützt und dem machtlosen Arm geholfen? Wie hast du den beraten, dem Weisheit fehlt und Einsicht in Fülle mitgeteilt? Meint er das ernst? Nein. Also, was haben wir hier? Natürlich, Sarkasmus, ganz klar. Reiner Sarkasmus, wie die Leute hier miteinander umgehen. D, ihr seid allesamt leidige Tröster. Wie lange wollt ihr meine Seele plagen und mich mit Worten niederdrücken? 10-mal schon habt ihr mich geschmäht. Schämt ihr euch nicht, mich zu misshandeln? Eliphas sagt ihm, sind nicht deine Missetaten groß und deine Schulden ohne Ende? Ja? Also es hört sich für mich schon fast nach Beschimpfung an. Ja? Zumindest Anschuldigung. Man schiebt sich ständig gegenseitig den schwarzen Peter zu. Die Schuld ist immer beim anderen zu suchen. Oder bei E, meinem Feind aber ergehe es wie dem Gottlosen und meinem Widersacher wie dem Übeltäter. Ja, von wem redet hier Hiob? Wer ist denn sein Feind? Momentan sind es die drei Freunde. Ja, wenn wir das im Kopf haben, dann bekommen diese Dialoge eine ganz andere Dramatik. Weil wir plötzlich merken, die kämpfen verbal miteinander, sondersgleichen. Sie wünschen sich sogar gegenseitig Böses an Hals, ja? Der Hiob hier formuliert das so. Meinem Feind ergehe es wie dem Gottlosen. F. Bildad. Wie lange willst du solche Reden führen? Sollen die Worte deines Mundes wie heftiger Wind sein? Oder Zophar. Soll die Menge der Worte unbeantwortet bleiben und der Schwätzer Recht behalten? Oder Bildad nochmal. Wie lange wollt ihr noch Jagd auf Worte haben? Besinnt euch zuerst und redet dann. Denkt nach, bevor du den Mund aufmachst. Oder Hiob, warum schwatzt ihr denn nichtiges Zeug? Ja, ich habe bei mir geschrieben, Bezichtigung der Dummschwätzerei. Ja, sie sagen dem anderen, hey, du denkst nicht nach. Das ist dummes Zeug, was du redest. Einfach, ich habe den Punkt reingenommen, damit wir ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, wie es da abgeht. Ja, das ist also durchaus verbale Streitkultur, was wir hier finden. Die gehen gegeneinander los, von links und von rechts. Und jetzt wollen wir als ein Beispiel für die Quelle der Erkenntnis der Freunde uns den Eliphas anschauen, den Anführer in Kapitel 4, nachdem wir jetzt ja schon über einige Kapitel drüber gesprungen sind und uns da ein paar Zitate rausgepflückt haben. Ist nämlich ganz interessant, wenn wir uns das anschauen. Wenn wir Hiob 4, Vers 8 aufschlagen, dann sehen wir an diesem Vers eine Quelle, genauso wie in 5, Vers 3. Wo kommt die Weisheit, die Erkenntnis dieses Eliphas her? Und da sagt er in 4, Vers 8, so viel ich gesehen habe, die Unrecht pflügen und die Unheil säen, die ernten es auch. Ja, was ich vorher angesprochen habe, man erntet, was man sät. So viel ich gesehen habe, dann 5 Vers 3, ich selbst habe einen Narren gesehen, der Wurzeln schlug und sogleich verfluchte ich seine Wohnung. Also, was würdet ihr sagen? Was ist die Quelle seiner Erkenntnis aufgrund dieser zwei Verse? Ganz genau, seine eigene Erfahrung. Ich selbst habe es gesehen, ich selbst habe es erfahren, ich habe es rausgefunden. Das ist die Quelle seiner Weisheit hier. Dann 4 Vers 12, da heißt es von Eliphas, zu mir aber kam heimlich ein Wort. Mein Ohr vernahm ein leises Flüstern. In Schreckgedanken, durch Nachtgesichte erregt, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt. Was wäre hier die Quelle seiner Weisheit? Ein Traum, Vision, irgendwas in der Form, genau. Irgendetwas, was er meint zu sehen, meint erkannt zu haben. Genau. Kann das sein, dass Gott durch Träume redet? Ja, richtig. Es kann durchaus sein. Aber man muss in der Deutung natürlich aufpassen und die Deutung wird niemals dem Wort Gottes als solches widersprechen. Das ist auch klar. Eine dritte Quelle, die uns genannt ist, gerade in dieser ersten Rede des Eliphas, nur symptomatisch eben für den ganzen Rest, der eigentlich noch folgt, Kapitel 5, Vers 27, da lesen wir, siehe, das haben wir erforscht, so ist es, höre du darauf und merke es dir wohl. Das haben wir erforscht. Also eigene Nachforschungen. Ja? Auf der einen Seite, am Anfang haben wir eigene Beobachtungen, wir hatten Träume und wir haben Nachforschungen. Also er war fleißig, er hat wirklich geguckt, er hat nachgeforscht. Versucht nicht nur einfach oberflächlich zu sein. In 4:2-4 heißt es, wenn Richtiges falsch wird. Ich habe vorher schon mal kurzes angedeutet, dass es passieren kann und dass es leider oft passiert, dass wir richtiges Wissen haben und trotzdem Dinge tun zu Gottes Unehre. Und es ist hier wiederholt, was ich schon angedeutet habe. Sie sagen viel Richtiges über Gott. Ja, zum Beispiel eben, dass ein Mensch nicht gerecht dastehen kann vor Gott. Und wir finden viele solcher Aussagen. Das ist nur ein Beispiel dafür. Und gerade diese Stelle aus hier 4, Vers 17 wird sogar im Alten Testament einmal und zweimal im Neuen Testament zitiert. Also dieses Zitat von Eliphas wird zitiert. Ja, er sagt etwas und im Neuen Testament, auch im Alten Testament an einer Stelle, wird das wiederholt, wird aufgegriffen. Stimmt. Ja, ein Mensch kann nicht gerecht dastehen vor Gott. Das ist richtig. Eliphas hat recht gehabt. Auch gottlose Menschen können richtige Dinge sagen. Ja, auch wenn ich Eliphas jetzt nicht prinzipiell als Gottlosen hinstellen möchte. Aber es wird darauf Bezug genommen. Trotzdem, wie eben weiter unten ersichtlich, haben Eliphas und seine Freunde nicht recht von Hiob geredet, nicht recht von Gott geredet. Wie ist das zu erklären und was lernen wir persönlich daraus? Ich möchte euch eine Stelle vorlesen aus einem Buch hierzu. Und ihr könnt das in den grauen Kasten schreiben, was ihr als Kurzform dann hier wertet. Wahrheiten, die falsch angewendet werden, sind falsch und richten Böses an, nicht Gutes. Es ist wahr, dass Gott Sünder straft. Das stimmt. Aber das trifft nicht auf Hiob zu. Und darum ist die Aussage von Eliphas falsch. Mit Wahrheiten kann man andere erschlagen. Und das taten die Freunde Hiobs. Sie sagten dem falschen Mann zur falschen Zeit viele wahre Dinge. Interessant, ja? Sie sagt dem falschen Mann zur falschen Zeit viele wahre Dinge. Wenn Eliphas Hiob fragt, sollte ein Mensch gerechter sein als Gott oder ein Mann reiner als der, der ihn gemacht hat? Eine gute Frage. Ja? Kannst du reiner sein als dein Schöpfer? Dann ist Hiob gezwungen, im Sinne des Eliphas zu antworten. Weil jede andere Antwort hätte ihm Eliphas als gotteslästerlich ausgelegt. Natürlich. Ich kann nicht reiner dastehen als mein Schöpfer. Natürlich nicht, ja? Und so hätte Eliphas genau das erreicht, was er wollte. Hiob zum Geständnis zu nötigen, Gott habe in vollkommen gerechter Weise Hiob seiner Sünden wegen gestraft. Aber genau das traf ja gar nicht zu. Wie der Leser von Hiob eben weiß und wie auch Hiob wusste. Hiob war sich dessen bewusst. Das stimmt nicht. Gott straft mich nicht wegen meiner Sünden. Er war in diesem Sinne schuldlos, weil er unverschuldet seine Not litt. Mit einer vorher gemachten, auf theologischer Wahrheit basierenden Annahme drängt Eliphas den armen Hiob in die Enge und diesem bleibt nichts anderes, als sich zu verteidigen. Und die Freunde meinen, je länger Hiob sich wehrt, desto mehr offenbare sich seine Gottlosigkeit. Ja, also das ist das ganze Dilemma. Sie sagen wahre Dinge, das stimmt, aber sie sagen es dem falschen Mann zur falschen Zeit und nötigen ihn damit dann im Prinzip, ihnen Recht zu geben. Und das ist eine Art und Weise, die nicht Gott ehrt, weil das Ergebnis nicht Wahrheit ist. Wir sehen der Hiob so in die Ecke gedrängt, schwer bedrängt von seinen Freunden, im Prinzip denen, die sein letzter Rückhalt gewesen wären. Alles andere war ihm ja schon genommen, inklusive der Treue seiner Frau. Er nimmt eine Entwicklung, die nicht immer nur negativ ist, auch in diesen Kapiteln der Dialoge. Ich habe sie euch aufgezeichnet in 4:2:5. Wenn man das Buch durchliest, dann fällt es auf den ersten Blick nicht ganz so auf. Aber wenn wir anschauen, was immer wieder durchkommt, durchleuchtet und deutlich natürlich und sehr herausstechend aus Kapitel 19, was wir schon gelesen haben gestern: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, danach sehnt sich mein Herz, ihn zu sehen, von meinem Fleisch los. Das will ich haben. Das ist natürlich ein ganz markantes Statement von ihm. Aber wenn wir eben anfangen, am Anfang die ohnmächtige Verwünschung seiner Geburt, ja, müsst ihr mal durchlesen, also müsst ihr euch das echt mal geben, wie er da ist und sagt: Ach, ich wünsche mich, wäre nie geboren worden. Er geht nie so weit, dass er sagt, ich bringe mich jetzt um. Dazu hat er viel zu sehr Achtung vor seinem Schöpfer und vor dem Leben, das ihm der Schöpfer gegeben hat. Aber er wünscht sich, er wäre nie geboren worden. Er wünscht sich, er wäre wie so eine Fehlgeburt verscharrt worden, ja? Also er benutzt da sehr drastische Begriffe. Er sehnt sich nach einem Mittler. Auch das ist sehr interessant. Er drückt es aus. In Hiob 9, Vers 33 lesen wir das. Es gibt auch keinen Mittler zwischen uns, der seine Hand auf uns beide legen könne. Ich wünschte mir einen, der seine Hand auf uns beide legt, der Mittler ist. Und von daher umso interessanter, dass dieser Mittler tatsächlich zu kommen scheint in der Person des Elihu ab Kapitel 32 dann. Die Gewissheit der Auferstehung hat mir eben gerade schon: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird sich über den Staub erheben und ich werde von meinem Fleisch los Gott schauen. Auch ist er sich Gottes Größe durchaus bewusst. Auch anhand von dem, was er in der Schöpfung sieht. Wenn er seinen Blick zu den Wolken wendet, ja, Kapitel 26 könnt ihr aufschlagen, Vers 8, er bindet die Wasser in seinen Wolken zusammen, das Gewölk zerreißt nicht unter ihrem Gewicht. Schon allein das war in der Wissenschaft lange Zeit nicht ganz so klar. Wenn wir zum Beispiel auch definiert haben, dass der Wind ein Gewicht hat. Hiob drückt es aus, dass der Wind ein Gewicht hat. Er macht damit deutlich, dass er einiges versteht, auch von der Schöpfung, und drückt auch damit aus, dass er da durchaus Gottes Größe dahinter sieht, seine Allmacht, ja, 26,13, durch seinen Hauch wird der Himmel klar, mit seiner Hand durchbohrt er die flüchtige Schlange und so weiter. Und auch dann ausdrückt, aber den Donner seiner Macht, wer versteht ihn, in Vers 14 dann. Das heißt, er schaut in die Natur hinaus, wirft den Blick dahin und sagt, okay, Gott muss doch irgendwie groß sein. Also auch diese Entwicklung sehen wir im Hiob drin. Es ist nicht nur einfach ein Verzweifeln, es ist nicht nur ein Teufelskreis nach unten. Wir haben auch immer wieder Lichtblicke drin. Und ich denke, das ist auch etwas, was bei einem klagenden Gläubigen immer wieder so sein wird. Ein Gläubiger, der klagt, wird auch in seinen dunkelsten Stunden immer wieder dank Gottes Hilfe einfach Lichtblicke haben und Dinge klar sehen können und Dinge auch sagen, die zur Ehre Gottes sind. Oder eben das Bewusstsein in Hiob 28, dass Gottesfurcht der Anfang aller Weisheit ist. Ja, nachdem Hiob ja deutlich gemacht hat, die Weisheit, die sucht man. Und er geht da so weit, dass er sogar den Bergbau beschreibt. Ja, ist interessant. Hiob beschreibt, wie man damals Bergbau betrieben hat, schon zur damaligen Zeit. Ja, wie Männer runtergelassen werden an langen Seilen. Und warum beschreibt er das? Weil er sagen möchte, selbst da unten in all diesen Tiefen der Erde kann man Weisheit nicht finden. Die Weisheit ist nicht einfach irgendwie auf menschliche Art und Weise zu finden, was ihn dann eben zu der Erkenntnis bringt, 28:28, siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und vom bösen Weisen, das ist Einsicht. Und das sagt er in Kapitel 28, ja, also durchaus noch mittendrin in diesen Dialogen. Und wenn wir das so anschauen, dann sehen wir auch, dass er durchaus eine gewisse Hilflosigkeit zugibt. Da sagt, mir fehlt eigentlich die Erkenntnis, mir fehlt die Weisheit dazu, um zu begreifen, warum es mir so geht. Auch das einfach als Positiventwicklung des Hiob innerhalb dieser ganzen Zeit. Was zeigt denn diese Entwicklung? Was zeigt diese Entwicklung, wenn wir an den Anfang zurückdenken? Wenn wir zurückdenken daran, innerhalb was für eines Experimentes wir uns gerade befinden, dann zeigt uns diese Entwicklung, dass das Experiment zugunsten Gottes ausgeht. Es gelingt dem Teufel nicht, Recht zu behalten. Die Behauptung des Satans, dass Hiob nur aufgrund der äußerlichen Segnungen an Gott festhält, hat keinen Bestand und wird schon in diesem Dialogverlauf, noch bevor dieses glorreiche Ende kommt, wird schon hier im Dialogverlauf deutlich. Hiob hält an Gott fest, obwohl er ihn zwischenzeitlich als ungerecht empfindet und es auch ausdrückt. Als ungerecht behandelt und so weiter, ja. Aber alles Wissen über Gottes Wege und über Gottes Wesen helfen ihm nicht, weil er es nicht auf sich selbst anwenden kann. Also hier in dieser Entwicklung sehen wir, er hat positive Erkenntnisse. Deswegen lege ich hier so Wert drauf. Wissen allein bringt nichts. Es hat dem Hiob nichts gebracht. Er ist in seiner verzweifelten Lage festgesteckt. Obwohl er viele gute Erkenntnisse hatte, er ist nicht rausgekommen. Es hat ihm nicht geholfen, obwohl er viel Wissen über Gottes Wege und Wesen an den Tag legt. Aber er kann es nicht auf sich selbst anwenden. Ich habe noch geschrieben, beachte in diesem Kasten, bei aller Beurteilung von Hiobs negativen oder falschen Äußerungen sollten wir das neutestamentliche Urteil aus Jakobus 5,11 über ihn nicht vergessen. Ja, ich bringe es immer wieder. Ich hoffe, euch bleibt es im Kopf. Jakobus 5,11. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Das ist das neutestamentliche Urteil über Hiob. Standhaftes Ausharren. An verschiedensten Stellen hat Hiob mitten im Klagen Lichtblicke und sagt Dinge, die Gott ehren. Eben die markanteste oder eine der markantesten Stellen, Hiob 19. Was macht diese Stelle über Hiobs Innenleben deutlich? Da müssen wir es jetzt dazu aufschlagen. Hiob 19, 25 bis 27. Schaut mal kurz rein. Was macht diese Stelle über Hiobs Innenleben deutlich? Ja? Gott vertrauen, Gottes Furcht, ja? Wenn wir ans Ende schauen, letzter Vers. Genau. Hiob sehnt sich nach Gott. Er sehnt sich nach der Nähe Gottes. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Und er fühlt sich Gott entfremdet. Wo ist der Vater? Das ist sein Problem. Ich habe geschrieben, markiere dir gegebenenfalls diese Stelle in deiner Bibel. Ich finde es wirklich eine ganz, ganz besondere Stelle. Ich habe es bei mir auch angestrichen. Und dieser Wunsch, den Hiob eben hier äußert, in den zwei Versen davor, 23 bis 24, ich habe es ja schon gesagt, oh, dass meine Worte aufgeschrieben, dass sie doch in ein Buch eingetragen würden, das ist in Erfüllung gegangen, in einer Art und Weise, die Hiob sich nicht hätte träumen lassen können. Erst viele tausend Jahre später, wir hier sitzen und über seine Worte nachdenken. Punkt 426. Bei der Betrachtung der Reden Hiobs erscheint es manchmal, als ob Hiob sich als vollkommen sündlos sieht. Hab da Beispiele angeführt, aber ich denke, man muss hier ihm zugute halten, dass das nicht ganz stimmt. Er sieht sich durchaus nicht als komplett sündlos an, wie wir eben auch in den Belegstellen hier sehen. Hiob 7,21. Warum vergibst du meine Übertretungen nicht? Ja, zeugt davon, dass er durchaus weiß, ich habe Übertretungen. Oder 27,3,6. Sollen meine Lippen nichts Verkehrtes sprechen? Ich halte an meiner Gerechtigkeit fest. Was heißt das? Ich habe es euch hingeschrieben. Hiob will trotz aller Anfechtungen nicht lügen und hält deswegen an seiner Unschuld fest. Ich denke, das müssen wir begriffen haben, um ihn auch ein bisschen zu verstehen in seiner Lage. Die Freunde wollen ihn eigentlich die ganze Zeit zu einem Eingeständnis seiner Schuld bewegen. Ja, und wollen sagen, jetzt Hiob, jetzt gib's doch endlich mal zu. Du hast doch gesündigt, deswegen geht's dir so schlecht. Was sagt der Hiob? Leute, wenn ich Schuld eingestehen würde, dann wäre dieses Schuldeingeständnis meine Schuld. Weil ich mich als Gerechten sehe. Ich kann keine Schuld in dem Sinn sehen an mir. Und wenn ich jetzt sagen würde, naja, ihr habt ja alle recht und ich habe halt gesündigt, dann wäre das meine Sünde, weil in dem Moment hätte ich gelogen. Versteht ihr? Ja, das ist der Konflikt, in dem der Hiob hier drin steckt. Und das ist ein erheblicher Konflikt in dieser Situation natürlich. Ja, er sagt in Hiob 31, 33, habe ich wie Adam meine Übertretungen zugedeckt? Er hat gesagt, nein, ich habe sie nicht zugedeckt. Aber ist sich durchaus bewusst, dass er Übertretung hat, das schon. Aber ich denke, wir können davon ausgehen, dass er sie als bereinigt ansieht. Ja, wir sehen das ja auch am Anfang. Er opfert für die eventuell vorhandenen Sünden seiner Kinder. Ja, und tut dafür dann eben in der Form Sühne. Gut, damit wenden wir uns dem letzten Viertel zu und kommen jetzt zu Elihu. Ihr habt schon gemerkt, wir haben das jetzt natürlich die Dialoge nur wirklich, wow, im Eilzug-Tempo überflogen, kommen jetzt zu Elihu. Und ich habe jetzt hier ein paar Dinge zusammengefasst, ähnlich wie gerade beim Gesprächsklima-Index, die uns zeigen, was Elihus Charakter kennzeichnet. Nun, wir sehen zum einen in den aufgeschriebenen Bibelstellen hier 32,2, Elihus Zorn entbrennt. Über wen? Über Hiob und über seine drei Freunde, ja? Entbrennt über beide. Das heißt, hier haben wir es mit einem Unparteiischen zu tun. Also das wäre etwas, was ich hier jetzt reinschreiben würde. Das kennzeichnet seinen Charakter. Wir sehen das auch in 32,21. Ich will aber für niemand Partei ergreifen, ja? Ich will dir Worte erwidern und deinen Gefährten mit dir. Also er schlägt sich nicht auf die Seite des einen oder auf die des anderen. B. Wenn wir hier lesen, und Elihu, der Sohn Barachels, des Busiters, ergriff das Wort und sprach, jung bin ich an Jahren, ihr aber seid grau, darum scheute und fürchtete ich mich, euch mein Wissen kundzutun. Oder eben 32,11, siehe, ich habe eure Reden abgewartet, auf eure Einsichten gehört. Was zeigt uns das von Elihu? Wie ist er drauf? Ziemlich? Weise, ja, genau. Was können wir noch sagen? Respektvoll, ganz genau. Ist respektvoll. Er ist, ja, denke ich auch, demütig, zurückhaltend, wie immer ihr wollt. Aber das kennzeichnet ihn. 32,21, ich will aber keinem Menschen schmeicheln. Ja? Er möchte niemand, wie man so schön sagt, Honig um den Bart schmieren. Und wenn wir dazu im Vergleich die Rede von Eliphas in Kapitel 4 sehen, dann haben wir fast den Eindruck, als Eliphas anfängt zu reden, da möchte er ein bisschen dem Hiob Honig um den Mund schmieren, dass das, was jetzt, was er dann in der Folge sagt, leichter von ihm angenommen wird, ja? Ja, siehe, du hast ja den Armen, sich um die Armen gekümmert und so weiter, ja? Und so lobhudelt er etwas, wie man im Schwäbischen sagt, ja? Eliphas nichts dergleichen. Er ist keiner, der anderen schöne Worte macht, um nachher umso härter reinschlagen zu können. Wir sehen ihn auch als, ich nehme es vorweg, gottesfürchtig. Er weiß sich abhängig und verantwortlich vor Gott. Wie wir lesen eben in den Belegstellen 32,22. Ich kann nicht schmeicheln. Leicht könnte mein Schöpfer mich sonst wegraffen. Das ist eine Gottesfurcht, ihr Lieben. Er sieht sich vor Gott verantwortlich und weiß, wenn ich jetzt anfange, hier irgendwelche netten Worte zu machen und nicht bei der Wahrheit bleibe, mein Schöpfer könnte mich wegraffen. 33,4. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Er weiß sich abhängig von seinem Schöpfer. Absolut abhängig. Er weiß, Gott braucht einmal mit der Wimper zu zucken, dann war's das mit Elihu. Ja, sagt er in 37,1,2, darüber erzittert mein Herz. Ja, also von dem, dass Gott Blitzstrahl und Donner gebietet. und fährt auf von seiner Stelle. Hört, hört auf das Donnern seiner Stimme und auf das Grollen, das aus seinem Mund kommt. Er macht einfach deutlich, wie sehr Elihu gottesfürchtig war. E. Was meint ihr? Meine Reden kommen aus aufrichtigem Herzen, meine Lippen sprechen lautere Wahrheit aus. Aufrichtigkeit, ganz genau. Aufrichtigkeit, wahrhaftig. Er sagt das, was er denkt. F. Siehe, ich bin vor Gott gleich wie du. Auch ich bin aus Lehm gebildet, sagt er. Sagt es aus über ihn? Ja? Nicht überheblich? Nicht von oben herab, demütig, er redet auf Augenhöhe. Wiewohl er die anderen natürlich zurechtweist, wichtige Lektion übrigens, Zurechtweisung heißt nicht, dass ich mich über den anderen stelle und ihn fertig mache. Das ist nicht Zurechtweisung, ja? Sondern auf Augenhöhe dem anderen zurechthelfen. Das ist Zurechtweisung im biblischen Sinn. Geh. Siehe, Furcht vor mir soll dich nicht schrecken und meine Hand soll dich nicht niederdrücken. Oder die nächste Stelle, denn ich wünsche deine Rechtfertigung. Das können wir da schreiben. Ich wünsche deine Rechtfertigung. Ja, er will helfen. Hilfsbereit. Wir haben geschrieben, weiter unten oder weiter vorne, haben wir geschrieben, dass das Problem der Freunde war, dass sie Recht behalten wollten. Das war ihnen wichtiger als zu helfen. Bei Elihu sehen wir, ihm ist es wichtig, dem anderen zu helfen. Und er möchte eifern für Gott. Ich will mein Wissen weit herholen, meinem Schöpfer Gerechtigkeit wieder fahren lassen. Denke daran, Gottes Tun zu erheben, das Menschen besingen. Siehe, erhaben ist Gott. Ich habe bei mir geschrieben, er eifert für Gott. Es ist für ihn wichtig, dass Gottes Ehre aufgerichtet wird. Das ist etwas, was ihn antreibt. Oder I. Und das ist ein wesentlicher Punkt, den wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sehen werden. Nun hast du vor meinen Ohren gesagt und ich höre noch den Klang der Worte. Was sagt es über Elihu? Aufmerksam, ja. Und er redet über das, was er selber gehört hat. Nicht vom Hören sagen. Wenn wir die Reden der Freunde analysieren würden, haben wir auch leider die Zeit nicht, dann sehen wir, sie unterstellen Hiob an verschiedensten Stellen Dinge, die sie gar nicht wissen können. Sie können es gar nicht wissen über ihn, aber sie unterstellen es ihm. Sie sagen, doch, das ist so. Dabei können sie es gar nicht wissen. Elihu hingegen, er redet über das, was er tatsächlich weiß, was er mit eigenen Augen, eigenen Ohren gehört hat. J, das Rechte wollen wir uns erwählen, um untereinander zu erkennen, was gut ist. Oh, dass doch Hiob fort und fort geprüft würde, weil er antwortet, wie gottlose Männer antworten. Ich habe bei mir hier geschrieben, es geht ihm darum, das Richtige zu tun. Es geht ihm nicht darum, Recht zu behalten für sich. Er sagt, das Rechte wollen wir uns erwählen, um untereinander zu erkennen, was gut ist. Ja, mit meinen Worten, ihr Lieben, wir sind noch miteinander auf der Reise, um das Richtige zu tun, um die Wahrheit zu begreifen und zu erkennen. Das wollen wir machen. Und was sein Problem ist, dass der Hiob antwortet, wie gottlose Männer antworten. Deswegen schreitet er so ein, weil er sieht, das ist falsch, wie Hiob das tut. Er möchte ihm zum Richtigen verhelfen. Letzter Punkt K. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, habe ich geschrieben, ja? Er nimmt kein Blatt vor den Mund, er ist direkt. Obwohl er das demütig ist und das Rechte will und so weiter, ist er trotzdem direkt. Manchmal auch hier im Gegensatz zu den Freunden, die in der dritten Person reden, ja? Er tut es ein bisschen auch teilweise, aber er macht das durchaus deutlich in direkter Ansprache. Ich meine dich hier. Siehe, hier bist du nicht im Recht, sagt er. Ja? Hiob redet wie ein Unwissender. Er redet nicht einfach nur vom Gottlosen. Und wenn du genau hinhörst, ein bisschen durch die Blume, dann merkst du, ach so, der redet gar nicht von Gottloser XY, sondern der meinte mich. Ja? Er ist durchaus direkt. Aber ein Mensch wie du leidet unter deiner Gottlosigkeit und einem Menschenkind nützt seine Gerechtigkeit. Genau. Ich habe hier noch hingeschrieben, Praxis, überlege, inwiefern dein Handeln im Alltag von diesen Einstellungen bzw. Charakterzügen geprägt ist. Kannst du in der Nacharbeit, wenn du mal Zeit hast, nochmal nachgehen, überlegen, sind es Charakterzüge, die mich prägen? Bin ich einer, der dem anderen helfen will, der sogar bereit ist, um des anderen Willen ihm direkt etwas ins Gesicht zu sagen? Leute, das ist ganz schön happig. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jemand anderem ins Gesicht rein zu sagen, du hör mal zu, ich habe da den Eindruck, so wie du das und das machst, dass Gott es nicht als richtig ansieht. Wenn du es aus Liebe dem anderen gegenüber tust, wow, finde ich super. Und ist was ganz Wichtiges. Ist ganz Wichtiges. Dazu gibt es eigentlich Gemeinde. Aber leider sind wir auch in unseren Gemeinden, also ich kenne unsere, ich weiß nicht, wie eure ist, vielleicht ist eure viel besser als unsere, aber wir sind es nicht mehr so sehr gewohnt, uns gegenseitig diesen Dienst der Ermahnung zu erweisen. Und da kann es dir passieren, wenn du den anderen auf einen Fehler hinweist, ihm zum Besten und aus Liebe, da kann es sein, dass er die Freundschaft mit dir aufkündigt. Das kann passieren. Jetzt nicht, dass er sagt, du bist nicht mehr meine Freundin. Ja, das war im Kindergarten, okay. Aber in der Praxis läuft es aufs Gleiche raus. Und rein theoretisch müssen wir sagen, es ist eigentlich auch kindisch. Es ist schade, weil die Chance des Feedbacks ausgeschlagen wird. Wenn wir auf Seite 28 den Aufbau der Rede Elihus anschauen, dann sehen wir, und nur deswegen habe ich das eigentlich hier mit draufgenommen, dann sehen wir, wie er immer wieder auf Aussagen von Hiob Bezug nimmt. Das finde ich sehr, sehr interessant. Er nimmt immer wieder Bezug auf Aussagen von Hiob. Deswegen habe ich in Spalte 2 Zitat von Hiobs Behauptung. Ja, möchte jetzt nicht alle lesen, könnt ihr selber dann durchlesen. Und der Elihu, er entgegnet dem dann immer in entsprechender Weise. Auch da aus Zeitgründen gehen wir jetzt nicht ganz detailliert drauf ein, aber das könnt ihr gern mal als Nachschlagewerk auch nehmen. Was mir wichtig ist, ist die Zusammenfassung der Reden Elihus in der rechten Spalte hier. Er redet ja, wie wir hier vorne auch sehen, von Kapitel 32 bis 37, das sind die Reden Elihus. Und er macht am Anfang deutlich, das ist die Art und Weise, wie Gott zu Menschen redet. Und er nimmt damit Bezug auf Hiobs Aussage, der eben gesagt hat, rein bin ich ohne Vergehen, unbefleckt. Gott erfindet Feindseligkeiten gegen mich. Er hält mich für seinen Feind. Er legt mir Prügel in den Weg und lauert auf mich. Das war die Aussage des Hiobs. Und da sagt Elihu, Moment, Freundchen, das stimmt nicht. Gott ist nicht dein Feind. Das ist falsch. Und merken wir, Elihu, dem platzt der Kragen, kontrolliert, muss man sagen, ja, er hat sich bewusst zurückgehalten, aber dem platzt der Kragen, sein Zorn entbrennt, weil er merkt, hier schadet der Hiob sich selbst. Wenn er Gott als seinen Feind ansieht, dann schadet er sich. Deswegen ist bei ihm der Zorn. Und das qualifiziert ihn auch, zum Mittler zu werden, der letztendlich Hiob in die Gegenwart Gottes führt. Und er macht deutlich, Gott ist größer als der Mensch. Gott will den Menschen vor Schaden und Hochmut bewahren. Ich habe die jeweiligen Belegstellen dahinter geschrieben. Gott züchtigt mit Schmerzen. Macht Elihu deutlich. Im Gegensatz zu den drei Freunden, was sagen die zum Thema Züchtigung und Schmerzen? Genau. Wenn du Schmerzen hast und gezüchtigt wirst, ist eindeutige Strafe, weil du gesündigt hast, fertig. Elihu sagt, Gott züchtigt, um zur Einsicht zu bringen. Und durch den Mittler wird das Ende besser sein als der Anfang in Hiob 33, Vers 23 fortfolgende. Und Gott will die Seele erleuchten. Ich habe es jetzt einfach mal so grob zusammengefasst, eben weil wir nicht die Zeit haben, alles detailliert durchzulesen. Dann macht er deutlich in Kapitel 34, Gottes Regierung ist absolut gerecht. Absolut gerecht. Und nimmt damit natürlich auch Bezug auf Hiobs Behauptung, dass Gott ihm sein Recht entzogen hätte. Weil wenn Hiob sagt, ich bin gerecht und Gott entzieht mir mein Recht, was ist die Schlussfolgerung? Gott ist ungerecht, ja? Gott ist nicht gerecht, wenn er mir als gerecht mein Recht entzieht. Das ist ja unfair. Damit wäre Gott ungerecht. Und da sagt auch wieder der Elihu, Moment, Freundchen, das stimmt nicht. Diese Behauptung ist falsch und du schadest dir damit, wenn du dieses Denken im Kopf behältst. Du schadest dir damit. In all deinem Leiden. Und wisst ihr, das sind ganz wichtige Lektionen. Ich habe gesagt, Leiden kommt auf uns zu, auf jeden von uns. Egal in welcher Form. Ich hoffe, ihr erinnert euch an das, was ich gestern gesagt habe. Auch innerhalb unserer Jugend können wir leiden, können wir Verfolgung erfahren. Ich meine, dass wir immer und ewig gesund bleiben bis ins Alter, ist unwahrscheinlich. Ja, auch wenn wir uns wünschen, dass Jesus vorher kommt, bevor wir alt sind. Also ich mir zumindest. Ja, aber es wird wahrscheinlich in irgendeiner Form auf uns zukommen, das Leiden. Aber dann zu sagen, Gott entzieht mir mein Recht auf Gesundheit, das ist verkehrt. Und da schade ich mir selber, wenn ich dieses Gottesbild in mir habe. Und davon will der Elihu den Hiob befreien. Und übrigens auch die anderen drei von ihren Denkfehlern. Und er sagt, Gottes Regierung ist absolut gerecht. Und wenn Hiob sagt, Gott interessiert's gar nicht, dass ich gerecht bin, er achtet gar nicht auf meine guten Taten, dann hält Elihu ihm entgegen, das stimmt nicht. Gott achtet sehr wohl darauf. Und das sehen wir auch wieder im Neuen Testament. Sogar ein Becher kalten Wassers wird dir nicht unvergolten bleiben, wenn du es im Namen Jesu austeilst. Hast du gewusst? Sogar ein Becher kalten Wassers. Wenn du es um Jesu Willen weitergibst, wird es dir nicht unvergolten bleiben. Steht im Neuen Testament. Gott achtet auf die Wege der Gerechten. Er schaut auf dich. Und er möchte dich eigentlich die ganze Zeit segnen. Das möchte er. Nicht unbedingt mit Wohlstand, aber mit einem ganz, ganz guten Ende. Und letztendlich auch mit himmlischem Lohn natürlich. Auch das gehört dazu. Kapitel 35 macht Elihu deutlich, Gott ist souverän. Deswegen hatten wir ja auch weiter vorne festgehalten, ein Thema im Buch Hiob ist die Souveränität Gottes. Er ist nicht der Diener unserer Wünsche. Das macht er deutlich und empfiehlt dem Hiob, auf Gott zu warten. Warte du, sei stille, halte durch in deinem Leid. Gott ist souverän, er darf das. Er braucht sich nicht bei dir entschuldigen, er braucht dich nicht um Erlaubnis zu fragen. Er ist absolut souverän. Dein Job ist es, zu warten, auszuharren, auszuhalten. Und im Neuen Testament bekommt Hiob dieses Zeugnis ausgestellt. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Kapitel 36, Gottes Allmacht wird von vollkommener Liebe getrieben. Auch das macht Elihu deutlich. Das, was Gott antreibt, das ist seine Allmacht, das ist seine Liebe. Er kann alles tun. Er hat das Zeug dazu, keine Frage. Er ist der allmächtige Gott. Und diese Allmacht wird von Liebe angetrieben. Er meint es gut mit uns. Auch da wieder verschiedene Belege. Gott schafft dem Elenden Recht, 36,6. Er beachtet und belohnt den Gerechten. Also ich habe ja nur die Aussagen zusammengefasst, nicht wörtliche Zitate. Ja. Das Elend dient dazu, auf Gott zu hören und Demut und Buße zu lernen. Dazu dient Elend. Das macht der Elihu deutlich. Es ist gut. Und wir sehen dieselbe Entwicklung und auch Erkenntnis, wie sie eintrifft, auch bei verschiedensten Psalmschreibern. Beispiel Psalm 119. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Das ist die Einsicht. Gott demütigt mich. Warum lässt er mich Weg des Leides gehen? Weil er es gut mit mir meint. Weil er ein gutes Ende haben möchte. Dass wir nicht letztendlich die Frage nach dem Bösen und nach dem Leid beantworten können. Auch das ist klar und das haben wir weiter vorne festgehalten. Unsere Frage ist natürlich immer im Leid, ja, Gott könnte doch auch anders. Ja, das wünschen wir uns. Mensch, er muss doch irgendwie das auch anders hinkriegen. Aber mal ganz ehrlich, wann wächst unsere Gottesbeziehung mehr? Wenn es uns gut geht? Alles eitel Sonnenschein oder wenn es uns schlecht geht? Was bringt uns mehr in Gottes Nähe? treibt uns mehr ins Gebet. Menschen schlecht, leider. Ich muss euch ehrlich sagen, ich könnte mir für diese Tatsache in den Hintern treten, weil ich sage, es muss doch auch anders gehen. Ja? Es liegt ja eigentlich, rein theoretisch liegt es ja in meiner Macht, dass ich sage, ich möchte, solange es mir gut geht, möchte ich Gott suchen. Und wir sind auch dazu aufgefordert, hey, in den Tagen deiner Jugend, da suche Gott, bevor die Tage kommen, die dir, von denen du sagst, sie gefallen mir nicht, heißt es an der Stelle, ja? Such Gott, solange es dir gut geht. Natürlich sind wir dazu aufgefordert. Die traurige Realität ist, dass uns oft Zeiten der Schmerzen näher zu Gott bringen. Warum Gott das benutzt? Es ist sein Mitleid, sein Erbarmen. Warum es in letzter Konsequenz Gott nicht einen anderen Weg hat, um es uns angenehmer zu machen, warum überhaupt das Böse existiert, diese Frage bleibt unbeantwortet und meine persönliche Meinung, sie muss auch unbeantwortet bleiben, weil mein Kopf zu klein dafür ist. In 37 geht Elihu nochmal auf die Souveränität Gottes ein. Ich habe hier geschrieben, Gottes Souveränität, Macht und Weisheit wird deutlich in der Schöpfung. Er nimmt jetzt verschiedene Beispiele aus der Schöpfung. Gott donnert mit seiner Stimme. Schnee und Sturm, damit zwingt er die Menschen zur Untätigkeit, damit sie ihn erkennen können. Schon mal gewusst? Wenn es Meter hoch Schnee hat und du nicht in die Schule kannst oder zum Studium fahren oder sowas, es könnte ein Hinweis Gottes sein, um ihn zu erkennen. Wenn die Bahnen nicht mehr fahren können, wenn die Straßen verschneit sind, wenn alles spiegelglatt ist. Wisst ihr, ich glaube, und das wird deutlich, und das sehen wir gleich auch noch beim Reden Gottes, ich glaube, wir haben verlernt, Gottes Reden auch durch die Schöpfung zu verstehen, weil wir uns die ganze Zeit nur mit Menschengemachten befassen. Wir sitzen vorm PC, wir fahren in Autos, ja, wir haben unser Smartphone, unser Tablet und das sind alles Dinge, die von Menschen gemacht sind. Wir lesen Bücher und machen tausend Sachen, aber ich glaube, wir haben verlernt, Gottes Stimme in der Schöpfung auch zu hören. Wenn wir ins Buch Hiob vor allem am Ende reinschauen, dann sehen wir hier speziell in Kapitel 37, Elihu nimmt Hiob und seine drei Freunde mit und führt sie vor die Schöpfung Gottes und sagt ihnen, steht still und beachtet die Wundertaten Gottes. Die Sonne scheint, auch wenn man sie nicht sieht, aber irgendwann wird man sie erkennen, habe ich geschrieben, zu Vers 21, der Allmächtige ist von unbegreiflicher Kraft, voll Recht und Gerechtigkeit. Elihu macht auch deutlich, wie Gott redet. Wir haben am Anfang gesehen, der heutigen Einheit, dass Eliphas seine Weisheit aus verschiedenen Quellen schöpft. Jetzt zeigt der Elihu hier, wie Gott redet. Und da haben wir in Punkt 4.3.3.1, er redet durch Träume. Gott öffnet dem Menschen das Ohr, heißt es, um ihn vom bösen Tun abzubringen, vom Hochmut zu bewahren, um die Seele vor der Grube zu bewahren, um das Leben davor zu bewahren, in den Wurfspieß zu rennen. Gott redet im Traum. Das heißt, er redet zu uns, weil er reden möchte, nicht weil wir es uns so sehr wünschen. Meine Träume kann ich nicht kontrollieren. Ja? Da kann ich nichts in dem Sinn dafür, für das, was ich träume. Gott spricht auch durch Träume, das macht der Elihu deutlich, und er zeigt die Motivation Gottes an, um den Menschen vor bösem Tun zu bewahren. Deswegen redet er und macht eben auch deutlich, 4.3.3.2, Gott redet auch durch Leid und Schmerzen. Ja, Grenzerfahrungen führen dazu, dass die Seele sich der Grube naht, so formulierte er es, dass das Leben sich den Todesnächten naht. Jetzt ist hier die Frage, wie passt das mit Elihus Aussage aus 33,18 zusammen? Weil in 33,18 steht nämlich, er möchte das Leben davor bewahren, in den Wurfspieß zu rennen. Und jetzt heißt in Vers 22, seine Seele naht sich der Grube und sein Leben in den Todesmächten. Wie passt es zusammen? Was meint ihr? Auf der einen Seite schlittert es am Abgrund entlang, auf der anderen Seite sagt Elihu, Gott möchte nicht, dass wir in den Wurfspieß rennen. Seid ihr erschlagen, gell? Ja, also als Lehre garantiert, aber ich denke, er lässt es nicht bis zum Äußersten kommen. Versteht ihr, wenn ich meinem Kind was beibringen will, dann kann ich durchaus es gewisse Grenzerfahrungen machen lassen. Aber ich lasse nicht zu, dass es bis zum Äußersten kommt. Beispiel, ja, es steht eine heiße Tasse auf dem Tisch und ich sag meiner Tochter, fass da nicht hin, das ist heiß. Dann kann es sein, ich werde sie nicht daran hindern, die Tasse anzufassen. Warum? Damit sie merkt, meine Aussage, meine Warnung ihr gegenüber war gut gemeint. Ich wollte sie vor etwas Bösem bewahren. Und deswegen lasse ich eine Grenzerfahrung zu, damit das nächste Mal, wenn ich sage, Mädchen, pass auf, die Herdplatte ist heiß, dass sie da nicht drauf langt. Weil das würde Schaden verursachen, der nicht mehr so schnell reparabel wäre. Versteht ihr? Ja? Und ich denke, so ist es auch mit Gott. Das möchte Elihu hier deutlich machen. Und es geht ihm nicht einfach nur darum, dass wir bewahrt bleiben nach außen hin, sondern es geht Gott um unsere geistliche Gesundheit. Dann, ich habe euch noch ein paar neutestamentliche Stellen hinzugefügt, die das Ganze unterstreichen, was Elihu hier eigentlich sagt und deutlich machen, das ist nicht nur alttestamentliche Sichtweise, sondern genau ins selbe Rohr stößt im Prinzip auch das Neue Testament, hier eben als Beispiel 2. Korinther 4, 15 bis 18. Dann eine weitere Art, wie Gott redet, durch Boten und Mittler. Ja, auch das macht Elihu deutlich und durch seine Schöpfung. Ich habe unten hingeschrieben, eben diesen Zitat 37, Vers 14, nimm dies zu Ohren, Hiob, steh still und erwäge Gottes Wundertaten, und habe dann eben unter Praxis hinzugefügt, immer wieder wird Hiob aufgefordert, still zu stehen und hinzusehen, tust du das auch manchmal? Ihr Lieben, ich sehe, ich komme zeitlich nicht ganz durch, deswegen werde ich mich auf wesentliche Dinge beschränken, die ihr nicht nachlesen könnt oder ja nur teilweise nachreden könnt. Ein Ding finde ich noch interessant auf Seite 32 oben, der Elihu, er war jung. Jugend ist nie eine Entschuldigung. Dass ich sage, ich bin zu jung. Der Elihu war der jüngste von allen und er wurde von Gott gebraucht. Und hierzu habe ich euch auch einige Stellen noch aufgeschrieben, aus Prediger 4,13, Jeremia 1,7 etc., die genau auch da zeigen, Jugend ist nicht eine Entschuldigung dafür, Gott nicht dienen oder vermindert dienen zu können. Im Gegenteil. Ich denke, das ist gerade auf einer Jugendferienbibelschule, ist es gut, sich das bewusst zu machen. Aber jetzt wollen wir natürlich noch zum Wichtigsten quasi kommen. Kapitel 38 bis 41. Gott redet. Gott redet. Und eben das Auffällige hier ist, Elihu hatte in seinen Reden dort geendet. Wo hatte Elihu geendet? Was war das Ende der Reden Elihus inhaltlich? 37. Von was redet Elihu hier? Ja, von der Souveränität Gottes, aber anhand was macht er das deutlich? Der Schöpfung, genau. Und was konkret in der Schöpfung? Steht in vielen Bibeln auch als Überschrift. Kapitel 37. Genau, aus dem Sturm, ja, vom Sturm hat er's. Und das ist sehr markant. Elihu endet beim Sturm. Er bezeugt die Souveränität und Größe Gottes aus dem Sturm. Und was heißt es, als Gott anfängt zu reden? Da antwortete der Herr Hiob aus dem Gewittersturm. Gott kann genau da weitermachen, wo Elihu aufgehört hat. Wir sehen jetzt, wenn Gott anfängt zu reden, dass er lauter Rückfragen stellt. Und er sagt ihm hier in 38,2, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? So steigt Gott ein an Hiob. Gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Leute, wenn Gott so loslegt, wisst ihr, was euch da zumute ist? Stell dich hin vor mich. Lehre mich. Bring mir was bei. Wenn Gott so antwortet, so auf dich zukommt, da wirst du so groß mit Hut. Einer hat gesagt, da kannst du mit Hut unterm Teppich durchlaufen. Auf welche der gestellten Fragen, steht hier im Skript, erhält Hiob eine göttliche Antwort? Er hat 9-mal die Warum-Frage gestellt. Auf welche dieser Fragen erhält er eine Antwort? Leute, es ist deprimierend, auf keine einzige. Auf keine einzige. Gott ist absolut souverän. Wir dürfen die Warum-Frage stellen. Aber dass Gott direkt auf diese Frage antwortet, dazu ist er nicht verpflichtet. Das hat er nicht nötig. Aber, interessant, er macht viele Statements. Und ihr habt es zusammengefasst auf der Seite 33. Einteilung der Reden Gottes, wie er eben über die Schöpfung, über Wetter, über Sterne und Tierwelt redet und damit deutlich macht, wir sind auf Macht und Weisheit eines treuen Schöpfers angewiesen. Und dann, nach eben der Antwort von Hiob, ihr habt hier kurz pink zwischendrin wieder, wo er sagt, ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ja, er begreift schon, in welche Richtung das geht, der Hiob. Und er sagt, Mensch, ich merke, ich kann dem nichts erwidern, nichts entgegensetzen. Dann kommt Gott nochmal und macht deutlich, wir sind auf die Macht und Gnade von ihm, von einem starken Retter angewiesen. Und eben, da habe ich euch als Praxis auch nochmal hinzugefügt, Gott macht deutlich, dass er in der Schöpfung erkannt werden kann und möchte. Und ich glaube durchaus, dass wir das bis zu einem gewissen Grad verlernt haben. Wenn ihr die Reden Gottes mal durchlest, und ich möchte euch wirklich Mut machen, auch nach der JFB euch mal das Buch Hiob durchzunehmen, vielleicht nehmt es euch für eure stille Zeit vor, dann auf Gottes Reden zu achten. Und wisst ihr, es ist Reden Gottes. Ganz direktes Reden Gottes. Klar und rein. Wahrheit 100%. Auf die Frage nach dem Leid. Und wenn du vielleicht in einer leidvollen Situation bist und Gott nicht mehr verstehst und denkst, warum muss mir das passieren? Vielleicht liest du dir mal Gottes Antwort an Hiob durch und er wird dich vor seine Schöpfung stellen. Er wird dir deutlich machen anhand seiner Schöpfung, wie weise er ist, wie absolut souverän er ist. Jetzt könnte man noch überlegen, welche Beispiele aus der Schöpfung fallen uns ein, an denen Gottes Wesen und seine Weisheit und seine Souveränität deutlich wird. Kannst du mal Gedanken machen? Wisst ihr, ich glaube, wir tun uns da ganz schön schwer. Es ist Zeit nicht. Wir könnten uns da jetzt Viertelstunde Workshop machen, überlegen, was fallen mir für Tiere ein, an denen Gottes Weisheit deutlich wird. Versteht ihr, können wir anfangen beim Igel, der sich einrollen kann, was weiß ich, ja, an der Maus, die Löcher machen kann, um vom Erdboden zu verschwinden. In dieser Art und Weise redet Gott. Allerdings gebraucht er nicht Igel und Maus, sondern andere Tiere, die teilweise auch deutlich gewaltiger sind als Igel und Maus. Aber er macht deutlich, dass er allmächtig ist und dass er der Schöpfergott ist. Und wenn wir Kapitel 38 sehen, da habe ich es euch aufgeführt, einfach, dass ihr es ein bisschen übersichtlich auch hier habt. Er fängt an mit Gründung der Erde und des Weltalls, Schaffung und Eingrenzung des Meeres, Sonnenaufgang, das Licht, welches die Bösen verscheucht, und Meeresgrund, die Pforten des Todes, ja, und dann schon fast sarkastisch, weißt du alles, so sag's mir doch, Hiob, wenn du alles weißt, jetzt ist die Gelegenheit, zieh vom Leder. Hiob, bleib stumm, bitte. Du meinst, warum die Löwen mit derartigen Klauen ausgestattet worden sind, wenn sie es eigentlich vor der Schöpfung gar nicht gebraucht, vor dem Sündenfall gar nicht gebraucht hätten, oder? Gut, wir haben es mit einem allwissenden Gott zu tun. Ja, das heißt, er wusste vor dem Sündenfall, dass der Sündenfall passiert, und er hat in dieser Allwissenheit Kraft seiner Allmacht Dinge geschaffen. Und wenn wir in die Natur reinschauen und hier Gottes Reden hören, und auch Buch Hiob ist natürlich nach dem Sündenfall klar, dann sehen wir, dass durch den Sündenfall nicht so viel zerstört worden ist, dass man durch die Natur nicht mehr seine Macht, seine Allmacht und seine Souveränität wahrnehmen könnte. Also ich denke, da müssen wir einfach stehen bleiben. Dass natürlich manches zerstört worden ist, ganz klar, da kommen wir nicht umhin. Aber, um beim Beispiel des Löwen zu bleiben, können wir vielleicht sagen, wir sehen sogar, dass Gottes Allweisheit so weit geht, dass er in Anführungsstrichen den Sündenfall einkalkuliert hat und den Löwen sogar mit Reißwerkzeugen ausgestattet hat, die ihm gestatten, auch nach dem Sündenfall noch für sein Futter zu sorgen. Weil, wie du ganz richtig sagst, heißt es eben im Psalm 34, Vers 11, ich habe euch das aufgeschrieben, wenn ihr auch in den Anhang geht, auf Seite 47, da der Punkt F, da geht es um den Löwen, da heißt es, junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren, heißt es. Und an einer anderen Stelle ist, glaube ich, auch nochmal von den Löwen die Rede. Und in Vers 20 von diesem gleichen Psalm heißt es, der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem errettet ihn der Herr. Das heißt, der Löwe wird hier als Beispiel genommen und ist einer der gespannten Bögen, habe ich das genannt, im Anhang im Buch Hiob, weil Eliphas am Anfang erklärt nämlich, dass die Löwen trotz ihrer Kraft und ihrer Zähne verhungern. Das ist seine These am Anfang. Da sagt er, ja, die sind schon geschaffen und alles recht und die sind auch stark geschaffen, aber die verhungern trotzdem. Ja, sagt Eliphas am Anfang. Und Hiob beschreibt zwischenzeitlich, dass der Löwe seine Pfade nicht unter Tage zieht. Also ist interessant, einfach in diesem Zusammenhang, wir sind nicht näher drauf eingehen, aber im Prinzip später geht dann Gott nochmal drauf ein und fragt den Hiob, ob er für diese Löwen die Beute jagt. Um deutlich zu machen, lieber Hiob, bist du derjenige, der für den Löwen sorgt? Bist du das? Und sagt damit natürlich, lieber Hiob, ich bin's, der sogar den Löwen versorgt. Und wenn wir diese ganzen Tiere durchgehen, das wäre nochmal ein Studium für sich und die ganzen gespannten Bögen, die ich euch hier aufgeschrieben habe, bis hin zum Wildesel zum Beispiel, den wir haben, der ist hier jetzt noch gar nicht mit drin. Ganz interessant, wenn wir mal anschauen, was über den Wildesel berichtet wird. Auf der einen Seite der Hiob, der sagt, naja, wäre ich wie ein Esel auf einer fetten Weide, dann würde ich nicht so schreien. Ja, dann wäre ich ganz zufrieden. Und Gott spricht später dann an anderer Stelle, an 39,5, vom Wildesel und sagt ihm, weißt du was, lieber Hiob, der Wildesel, der geht sogar hoch in die Berge und findet dort noch Kräuter. Ja, wenn wir das mal auseinandernehmen würden, das ist gewaltig, was da eigentlich drinsteckt. Will er ihm eigentlich damit sagen, ja, lieber Hiob, du wünschst dir natürlich die große, fette Weide mit saftigem Grün oder sowas, aber ich mein's gut mit dir und lass dich sogar im Gebirge, da wo es dir gar nicht so gefällt, lass ich dir noch Kräuter wachsen und versorg dich auch da, obwohl es sich für dich vielleicht nicht so gut anfühlt. Also so würde ich das mal interpretieren. Was ich euch dann noch hier mit drin habe, auf der Seite 35, ist sehr interessant. Möchte ich auch jetzt nicht durchlesen, könnt ihr in Ruhe selber mal noch machen. Es geht nur darum, es ist für mich ein erstaunlicher Beweis von der Präzision der Bibel. Es ist gigantisch, Leute. Der Hiob wird von Gott gefragt bezüglich Plejaden und Orion. Und er macht damit deutlich, dass zum einen das Sternbild, jetzt muss ich gerade kurz schauen, das Originalzitat von Gott zu Plejaden und Orion habe ich jetzt gerade nicht drin. 38 müsste es. Ah, ich war auf der falschen Seite. Wer findet's auf die Schnelle? So, und zwar im 38 Vers 31. Knüpfst du die Bande des Siebengestirns oder kannst du die Fesseln des Orion lösen? Ja? Habe ich jetzt hier nicht mit dabei geschrieben. Ihr könnt euch 38 Vers 31, könnt ihr euch dazu notieren. Auf dieses Zitat Gottes geht dieser Exkurs Nummer 4 hier ein und macht deutlich, dass wir heute Dinge über das Weltall wissen, dass genau das zutrifft, was hier Gott eigentlich deutlich macht. Ja, wenn er davon spricht, knüpfst du die Bande des Siebengestirns oder kannst du die Fesseln des Orion lösen? Das ist heutiger Stand der Technik und Gott macht Hiob deutlich, Junge, das hab ich gemacht und du hast keine Chance daran, etwas zu ändern. So mächtig bin ich. Und zur damaligen Zeit, als das Buch Hiob geschrieben wurde, hatte keiner wissenschaftlich die Möglichkeit, solche Details über die Sternenwelt zu wissen, weil man es einfach nicht rausfinden kann ohne die heutige Technik. Ja, das eben ist in Exkurs Römisch 4 auf Seite 35 ausgeführt. Ja, ich habe euch die Tiere noch aufgeführt, auf die Gott hier eingeht. Er nimmt einige Tiere als Beleg für seine Souveränität und seine Allmacht. Und ich habe euch da auch noch Parallelstellen zu den Psalmen hauptsächlich genannt, wo diese Tiere noch genannt werden. Und Gott macht verschiedene Dinge deutlich anhand dieser Tiere. In der rechten Spalte habt ihr es aufgeführt, Gott versorgt sie, Löwe und Rabe. Unbeachtet von Menschen geschieht Wunderbares in der Tierwelt. Ja, der Steinbock, wie er Junge kriegt und so weiter. Dann es gibt ungezähmte Wildesel und zähmbare Hausesel. Gott bestimmt es. Gott hat es festgelegt und kein Mensch kann ihm da ins Handwerk pfuschen. Oder wenn es um den Büffel geht, trotz seiner Stärke lässt sich dieser Büffel oder Wildochse im Gegensatz zum normalen Ochsen nicht einspannen von den Menschen. Es geht nicht. Gott hat es so bestimmt. Fertig. Der Mensch kann nichts dran ändern. Er macht seine Souveränität deutlich. Will dem Hiob zeigen, lieber Hiob, du hast es nicht in der Hand. Ich bin derjenige, der hier bestimmt, wie das läuft. Oder der Strauß. Gott zeichnet dem Hiob den Strauß vor Augen und sagt, weißt du was, der Strauß macht, der buddelt seine Eier ein und dann verschwindet er. Warum? Ich habe ihm keine Weisheit zugeteilt, nach seinen Kindern zu gucken. Im Gegensatz zu anderen Tieren, wie eben unten der Adler, der seine Jungen versorgt, der danach schaut. Warum? Ich habe ihm Weisheit zugeteilt. Ja, es kann sein, dass Jesus diese Stelle sogar vom Adler hier in Matthäus 24, Vers 28 zitiert. Und ich finde es interessant, weil nochmal zur Wiederholung, ich glaube, wir haben ein Stück weit verlernt, auf die Lehren Gottes aus der Natur zu hören, weil wir uns so viel mit Menschengemachten beschäftigen und auch in Gefahr sind, dieses Menschengemachte hoch zu erheben. Leute, was wird über Autos geredet? Was wird über Fußball geredet? Alles tolle Sachen, ja. Ich gucke auch manchmal Fußball. Ich gucke mir auch gern ein schönes Auto an und rede mal darüber oder über Smartphones oder keine Ahnung. Das sind alles menschengemachte Dinge. Was sagen sie uns über Gott? Nun, sie haben alle das Zeug dazu, uns von Gott wegzubringen. Uns Zeiträuber zu werden in wahnsinnigem Ausmaß. Beobachte mal dein Leben. Wann hast du den letzten Spaziergang mal einfach allein gemacht durch die Natur? Hast gesagt, Gott, ich möchte von dir lernen. Ich preise deine Allmacht in dieser Schöpfung. Nicht nur, wenn alle gerade am Worshipen sind, sondern aus meiner tiefsten Seele, weil ich mir jetzt gerade Zeit nehmen möchte für meinen Schöpfer, um ihn in der Stille anzubeten, für das, was er tut, für seine Weisheit, für seine Allmacht, für seine Souveränität, für das, wie er den Gang der Dinge lenkt, wie er bis zum heutigen Tag die Erde erhalten hat, wie er genial Dinge erfunden hat. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Ich möchte euch Mut machen dazu. Macht es mal. Ich glaube, wir rauben uns da viel auch an Gottes Erkenntnis, weil wir so im Rush immer drin sind, immer im Flow, immer irgendwas am Laufen. Selbst wenn wir zu Hause sind, das Radio steht nie still. Da kannst du auf Spotify Worship-Songs hören. Das kann sein. Es ist nie ruhig. Es ist immer irgendwas am Gehen. Aber dass mal Ruhe ist, dass mal mein Herz wirklich Zeit hat, sich auf Gott einzulassen und ihn zu staunen, dazu fehlt uns oft die Zeit. Beziehungsweise, wir müssen ehrlich sagen, uns fehlt sie nicht. Wir haben 24 Stunden, wie ein Hiob sie hatte. Wir nehmen sie uns nicht. Schade eigentlich. Hiob wird anhand dieser Rede Gottes klein. Das sehen wir, er demütigt sich. Kapitel 40 haben wir das schon. Und Hiob antwortet dem Herrn in Vers 4, 40 Vers 4, siehe, ich bin zu gering. Was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten. Noch ein zweites Mal, ich will es nicht wieder tun. Der Hiob wird ganz kleinlaut und sagt, ich bin zu gering. Ich kann dir nichts antworten. Und wisst ihr, es mag deprimierend sein, aber wir sind jetzt demnächst bald am Ende des Buches Hiob angekommen. Und wir haben uns die Frage nach dem Leid gestellt. Und der Hiob hat sich gestellt. Seine Freunde haben sich gestellt. Sie haben darum gekämpft und gefeitet, über kapitelweise. Was ist die Ursache? Was steckt dahinter? Und Gott fängt an zu reden. Sagt dem Hiob, Hiob, wo warst du? Sag's mir. Stell dich vor mich hin. Antworte mir. Hast so große Reden geschwungen. Jetzt ist der Moment. Jetzt bitte. Hier ist das Rednerpult. Das Mikro ist an. Gib Gas. Und Hiob muss sagen, ich bin zu gering. Ich kann's nicht. Gott, wenn ich konfrontiert bin mit deiner Größe, mit deiner Allmacht, mit deiner Souveränität, mit deiner absoluten Weisheit, ich kann dir nicht antworten. Er wird demütig. Und ihr Lieben, da möchte uns Gott haben. Warum? Weil Gott dem Hochmütigen widersteht, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Ein Hochmütiger ist einer, der meint, ohne Gott zurechtzukommen. Ein Demütiger sieht ein, dass er Gott braucht. Und Hiob ist an diesem Punkt und dann legt Gott noch eins drauf. Und dann sagt er, Hiob, ich will dir nochmal was sagen. Und dann geht er noch auf weitere Punkte ein, indem er den Hiob auf seine eigene Unfähigkeit hinweist. Und das macht er unter anderem anhand von den eben Saurier-Viechern Behemoth und Leviathan. Ich habe sie euch aufgeführt, inklusive Bild, auf der Seite 38 und 39. Habe auch ein Bild von einem Nilpferd noch mit drauf gemalt, einfach weil ich schon gehört habe, dass Menschen der Meinung sind, es handle sich bei dem Behemoth um ein Nilpferd, aber spätestens mit der Beschreibung des Schwanzes in Kapitel 40, Vers 17 wird es wieder belegt, weil da heißt es nämlich, sein Schwanz streckt sich wie eine Zeder, die Sehnen seiner Schenkel sind fest verflochten. Bitte. Oh, oh, sorry, trinkendes Nilpferd. Trinkendes Nilpferd, ich glaub's nicht. Ja, mich hat das Schwänzchen fasziniert. Ich habe Bilder gesucht und mich hat das Schwänzchen fasziniert. Ist aber definitiv beim Nilpferd sehr ähnlich. Aber danke für diesen sachdienlichen Hinweis, der zum Ergreifen des Täters führte. Es ist ein Nashorn, ganz richtig. Mensch, so betriebsblind kann man sein. Aber beim eben Nilpferd sieht das Schwänzchen relativ identisch aus. Es hängt so als kleines Zipfelchen darunter und ja, spätestens mit 40, 17 ist also das Nilpferd disqualifiziert. Und ich habe euch eben die Bilder der Saurier hier mit aufs Skript genommen, die von denen Gott hier reden könnte. Ja, man kann das nicht hundertprozentig sagen, aber die Beschreibung, die wir hier finden, kann durchaus auf diese Saurier zutreffen. Und wir finden diese Saurier auch noch in anderen Bibelstellen aufgeführt und finden gerade eben den Leviathan deutlich als Meeressaurier, also als Meeresbewohner. Auch im Psalm 140, Vers 26 wird der Leviathan als Meeresbewohner dargestellt. Ihr habt es auch unter 4471 auf der Seite 39 unten. Psalm 74, 14 und in Jesaja 27, Vers 1 wird der Leviathan eindeutig als Verkörperung des Bösen genannt. Ja, so wie wir zu Anfang der Bibel in der Schlange die Verkörperung des Bösen haben, so wird auch der Leviathan hier gebraucht. Und jetzt grob zusammengefasst, denke ich, kann man einfach sagen, Gott macht dem Hiob deutlich, der Leviathan ist nicht zu bändigen. Du mit deiner menschlichen Kraft und Gewalt, wenn er vor dir auftaucht, du hast keine Chance. Und wenn wir eben sehen, dass an anderer Stelle der Bibel der Leviathan als Synonym des Bösen aufgenommen wird, dann verstehen wir auch die Botschaft dahinter, dass Hiob angesichts des Bösen keine Chance hat. Er steht dem Bösen in dieser Welt hilflos gegenüber. Er hat nichts eigentlich, was er dem entgegenzusetzen hätte. Gott hingegen hat dem Bösen etwas entgegenzusetzen. Und das macht er hier deutlich. In der Beschreibung dieser beiden Saurier eben auch, und das habe ich euch auch auf der Seite 40 noch aufgeführt, auch zum Thema geistliche Bedeutung dieser beiden Saurier, macht Gott deutlich, ich habe dem Bösen etwas entgegenzusetzen, genauso wie wir dann in der Offenbarung den Drachen sehen, als ähnlich eben als ein schreckliches Tier, als Verkörperung des Bösen. Und das Lamm, interessanterweise, das Lamm wird gegen den Drachen kämpfen und es besiegen. So finden wir es in der Offenbarung. Sie haben ihn überwunden, diesen Drachen, durch des Lammes Blut. Ja, wir kommen zum letzten spannenden Teil, Kapitel 42. Der Hiob kehrt um und wir finden dort auch seine Wiederherstellung. Hiobs abschließendes Statement macht deutlich eben, dass Hiob in Bezug auf seine Einsicht und Einschätzung jetzt da ist, wo Gott ihn haben möchte. Hiob sagt in 42,2, ich erkenne, dass du alles vermagst, dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Und dann erinnert er sich daran, wie Gott ihn angesprochen hat. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Kenntnis? Dann sagt er, ja, stimmt. Ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Jetzt versteht ihr vielleicht, warum es mir am Anfang gestern so wichtig war, deutlich zu machen, es gibt Dinge, die wir nicht in unseren Kopf reinkriegen. Die gibt's. Und Hiob ist jetzt an dem Punkt angekommen, wo er sagt, Gott, ich erkenne das. Ich muss es bekennen. Ich habe über Dinge schwadroniert, ich habe meinen Senf dazu gegeben, ich habe ganz viel drumherum gelabert. Aber jetzt muss ich sagen, ich habe viel geredet, aber eigentlich Worte ohne Erkenntnis. Wir können wahnsinnig viel wissen, ihr Lieben. Wir können wahnsinnig viel wissen und trotzdem Worte ohne Erkenntnis sagen. Ich erkenne Gott jetzt deutlicher als vorher, sagt er, ja? Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Er ist fast schon da, wo er sich gewünscht hat zu sein, in der Nähe Gottes, nur noch nicht los von seinem Fleisch, ja? Ich werde ihn erkennen, wie er ist. Los von meinem Fleisch, so hat er sich's gewünscht in Kapitel 19. Da wird er erst noch hinkommen. Aber er ist Gott schon ein ganzes Stück näher gekommen und kann jetzt, denke ich, sagen, wie wir es in der Jahreslosung haben, deine Nähe ist mir kostbar. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und er spricht sich schuldig und er will von Herzen umkehren. 42, Vers 6. Merksatz, echte Gotteserkenntnis führt zu Selbsterkenntnis und Umkehr, nicht zu Hochgefühl und Besserwisserei. Auch das versuchen manche theologischen Richtungen zu vermitteln. Wenn du Gott besser kennenlernst, besser im Glauben wächst, dann wächst dein Hochgefühl und manchmal wächst bei den Leuten dann eben auch die Besserwisserei. Das stimmt nicht. Wer Gott erkennt, der wird demütig, weil die Größe Gottes ihm deutlich wird. Hiob erbittet dann für seine Freunde auf Seite 41 oben. Und es ist sehr interessant, dass Gott, ich habe es schon erwähnt, das Reden Hiobs in der Summe als positiv bewertet. Wenn wir 42 Vers 8 am Ende sehen, Mein Knecht Hiob soll für euch bitten, nur ihn werde ich hören, dass ich gegen euch nicht nach eurer Torheit handle, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Wie ist dies zu verstehen, nachdem Gott Hiob derart zurechtgewiesen hat? Was meint ihr? Nun, zum einen hat Hiob tatsächlich, erstens, hat er tatsächlich immer wieder recht von Gott geredet. Ja? Das haben wir ja auch schon gesehen. Ich habe euch auch Belegstellen dazu aufgeführt. Hiob hat immer wieder richtige Dinge über Gott gesagt. Zweitens, Hiob hatte bekannt, Gott nicht zu verstehen, während seine Freunde auftraten, als wüssten sie über Gott bestens Bescheid. Hiob hat an verschiedenen Stellen gesagt, ich verstehe es nicht. Ich begreife es nicht in der Tiefe. Die Freunde haben genauso wenig verstanden. Eigentlich sogar weniger. Aber sie sind wie die Ultrachecker aufgetreten. Und drittens, Hiob hatte sich gedemütigt. Hiob hatte sich gedemütigt und deswegen kann Gott hier zu dem Urteil kommen, Hiob hat recht von mir geredet. Und letztendlich, und das ist fast der Hauptpunkt hier in diesem Kasten, und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Erkenntnis hier, tadelt Gott seinen treuen und standhaften Knecht quasi, so kommt es mir vor, wie unter vier Augen. Wenn Gott den Hiob tadelt, dann geht er ihn direkt an. Ja? Dann nimmt er ihn ins Kämmerchen und sagt so, Hiob, wir reden jetzt miteinander. Du hast ein paar Dinge, die wir korrigieren müssen, die wichtig sind für dich, wo du falsch liegst. Aber wenn Hiobs Ankläger kommen, die drei Freunde, dann sagt er, wisst ihr was? Der Hiob, der ist mein Freund und ich nehme ihn in Schutz. Und das finde ich ein sehr schöner Gedanke. Hiob als Freund Gottes und Gott nimmt ihn in Schutz. Gott sagt ihnen, ihr habt nicht recht geredet. Ihr habt nicht gut daran getan, dass ihr Hiob derart verletzt habt, dass ihr ihm entgegengestanden seid, dass ihr ihn fertig gemacht habt. Ich nehme ihn in Schutz. Wenn wir auf Seite 42 oben sehen, dann geht es jetzt noch um den letzten Abschnitt, die Verse 10 bis 17, die Wiederherstellung des Hiob. Und da ist die Frage, wann genau wendet Gott das Schicksal Hiobs? Er kann die Frage beantworten anhand des Verses 10. Ja, nachdem er Fürbitte getan hat. Ich finde es ganz schön. Ganz schön. Gott sagt im Prinzip, okay, Hiob, jetzt habe ich erkannt, du bist derjenige, der wirklich in der Form demütig geworden ist. Dass du jetzt nicht sagst, okay, Freunde, jetzt hier mal hergehört, Zophar, Bildad und Eliphas. Gott hat gesagt, ich habe recht von ihm geredet und ihr, Loser, habt nicht recht von ihm geredet. Ihr könnt es euch an die Backe schmieren, dass ich für euch Fürbitte tue. Weil ihr seid nämlich im Unrecht gewesen und ich war im Recht. Und ihr habt die ganze Zeit auf eurem Recht bestanden. Und ich hatte Recht. Jetzt schaut ihr mal, wo ihr bleibt. Sondern Hiob tut Fürbitte. Er ist demütig genug, jetzt in dem Moment nicht zu sagen, okay, Gott hat mich jetzt hier bestätigt, jetzt muss ich es raushängen. Und daran erkennen wir, dass es echte Gotteserkenntnis war, weil sie nicht zu Besserwisserei und Hochmut geführt hat. Und das Schicksal des Hiob wird gewendet, als er für seine Freunde bat. Ganz interessant, auch hier noch, trotz der Anmerkung, dass Hiob alles doppelt wiederbekommt, ja, er erstattete Hiob alles doppelt, heißt es, bekommt er nur weitere 7 Söhne und 3 Töchter, also genauso viele wie vorher und nicht doppelt so viele. Worauf könnte dies hindeuten? Könnte sein, ja. Also, ist einfach eine Annahme, das ist die eine Annahme, die andere Annahme ist, dass der Wert eines Lebens nicht in dem Sinn messbar ist. Ja, wo ich sagen kann, okay, das messe ich jetzt einfach auf und sage, dann machen wir es doppelt drauf. Also es ist einfach interessant, diese Feststellung. Von allem normal bekommt er das Doppelte. Von allem gut bekommt er das Doppelte. Und wir hatten es ja auch am Anfang, als es um sein Alter ging. Es kann auch sein, dass er altersmäßig das Doppelte erstattet bekommen hat, als er noch 140 Jahre gelebt hat. Das ist eine Annahme, muss nicht sein. Aber von den Kindern bekommt er nicht das Doppelte. Und das ist einfach eine interessante Feststellung. Der Herr segnete das spätere Leben mehr als sein früheres, heißt es in Vers 12. Leute, das ist die Botschaft. Genau das ist die Botschaft, die uns das Buch Hiob gibt. Das Ende ist gesegneter als der Anfang. Ich habe gesagt, das Alte Testament ist das Bilderbuch zum Neuen Testament. Für uns ist es nicht unbedingt die Zusage, dass wir alles doppelt kriegen, wenn es mal nicht so geklappt hat. Aber für uns ist es die Zusage, dass Gott ein barmherziger Gott ist, dass er ein mitleidender Gott ist. Voll Mitleid und Erbarmen, so haben wir es in Jakobus 5, Vers 11 gehört. Und das ist eine der ganz großen Lektionen. Und wir sind jetzt ziemlich am Ende. Ich weiß nicht, ob es für den einen oder anderen vielleicht enttäuschend ist, weil er gedacht hat, naja, die Frage nach dem Leid würde ich mir jetzt wünschen, vernünftig beantwortet zu bekommen. Vernünftig. Sodass ich, wenn mich jemand fragt, dass ich sagen kann, jawohl, Leid auf der Erde gibt es, Doppelpunkt, zack. Und der sagt dann, ach so, natürlich. Klar, wenn das so ist, jetzt begreife ich das auch, warum es das Leid gibt. Diese Antwort in der Form hat euch vielleicht, jetzt haben euch diese 6 Schulstunden nicht gebracht. Und wir merken beim Hiob, ihm gab es auch nachher nicht eine Antwort, wo er sagen könnte, ach so, jetzt weiß ich's. Gegenteil. Bei ihm hat es bewirkt, dass er sagen musste, ich merke, dass ich von Dingen geredet habe, die mir zu hoch waren. Ich begreife deine Höhe, deine Größe, deine Allmacht, deine Souveränität und meine Niedrigkeit, meine Begrenztheit. Das erkenne ich. Und in dieser Art und Weise wünsche ich mir, dass das Buch Hiob uns allen zum Segen wird. Ich glaube und bis zum gewissen Grad bin ich überzeugt davon, dass wir noch manche Lektionen am eigenen Leib erfahren werden. Auch zum Thema Leid. Leid wird kommen. In der einen oder anderen Art und Weise. Und dass wir uns dann vielleicht daran erinnern, Moment, Gottes Wege, auch wenn er Leid schickt, sind immer Gedanken des Friedens mit uns. Er ist ein Gott, der auf den Gerechten sieht. Gerecht im Sinne von Kind Gottes. Ja, gerechtfertigt durch Jesu Blut. Er sieht darauf. Er vergisst nicht all das, was ich für ihn getan habe und will mich jetzt bestrafen, nur weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Nein, er ist voll Mitleid und Erbarmen. Aber er will mich vielleicht noch viel wichtigere Dinge lehren, als ich bisher schon hatte. Sei es für mich selber oder sei es für andere, die durch mein Leid profitieren können. Auch das kann passieren. Rein theoretisch wären wir jetzt am Ende angekommen, weil wir nämlich gesagt haben, ich glaube, wenn ich auf meinen Stundenplan gucke, jawohl, die 6. Stunde geht bis 17 Uhr, steht auf dem Stundenplan, aber wir haben 16.45 Uhr, weil wir ja nur eine Viertelstunde Pause gemacht haben. Wir können hier aufhören, dann könnt ihr ein bisschen früher Volleyball spielen. Wäre das in eurem Sinne? Gut. Dann bete ich noch zum Abschluss mit uns und dann habt ihr noch ein bisschen Zeit für Sport, Spiel, Spaß und Spannung. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken für das Buch Hiob und es steckt wahnsinnig viel drin. Wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Herr, ich bitte dich, dass die Lektionen, die wir gelernt haben, das, was wir durchgegangen sind, dass du es uns tief ins Herz fallen lässt. Herr, dass wir unsere Niedrigkeit begreifen. Herr, dass wir Demut lernen. Und Herr, ich wünsche mir kein Unglück. Ich wünsche mir kein Leid, nicht irgendwelche negativen Erfahrungen im Leben. Das wünscht sich, glaube ich, keiner von uns. Aber Herr, ich möchte dich bitten, dass wenn du uns Wege führst, wo es unten durchgeht, wo wir leiden müssen in der einen oder anderen Form, dass du uns an diese Lektion erinnerst und dass du es uns lehrst. Herr, weil das ist keine theoretische Erkenntnis, die man irgendwann mit Löffeln frisst, sondern das ist etwas, was du uns lehren musst. Herr, hilf du uns, dass wir die Lektion wirklich lernen. Hilf uns, auf dein Reden zu achten, auch durch die Natur, dass wir deine Weisheit, deine Allmacht, deine Allgüte, dass du es gut mit uns meinst, wirklich von ihr lernen und immer mehr erkennen. Herr, und so demütig werden und in dieser Art und Weise immer mehr deinem Sohn Jesus Christus ähnlich werden. Hilf uns dabei. Herr, wir brauchen dich. Bitte segne uns jetzt, wenn wir jetzt auch noch Sport machen, wenn wir heute Abend einen Zeugnisabend haben, auch den wollen wir dir anbefehlen, Herr, dass du mit uns gehst. Danke, Herr, für alles, was wir von dir lernen dürfen. Amen.